Staaten war. Dort war er Beamter am Hof, war Mundschenk des Königs und hatte eigentlich viel Einfluss. Und ich würde mal sagen, es ging ihm wahrscheinlich ganz gut in der Situation, wo er da war. Er hatte ziemlich viel Geld. Wenn wir das Buch Nehemia durchlesen, dann ist das sogar so, dass er 150 Personen am Tag versorgen konnte mit Lebensmitteln und hat nichts dafür genommen, sondern hat das immer wieder gespendet. Also es ging ihm ganz gut. Aber trotzdem hat ihn Gott getroffen. Ich weiß gar nicht, wann seid ihr das letzte Mal so richtig von etwas betroffen gewesen? So richtig bis ins Mark? Irgendeine schlechte Nachricht oder irgendwie etwas, was einen so richtig aus der Bahn wirft. Also wir hatten letztens den Fall bei uns in der Firma, dass ein Kollege morgens früh nicht zu der Veranstaltung gekommen ist, wo er hin sollte. Und dann hat man, weil er alleine wohnt, die Polizei benachrichtigt und hat dann festgestellt, dass er gestorben war, dass er tot in seinem Bett lag. Das hat meine Kollegin, die diese Veranstaltung organisiert haben, natürlich aus allen Wolken fallen lassen. Und das ist ein Beispiel, was einem passieren kann. Oder wenn man Freunde hat, die einen irgendwie plötzlich verlassen oder irgendwas, was einen bis ins Mark trifft, dann ist es interessant, in Nehemia zu sehen, wie er reagiert. Ich lese das mal vor aus dem Buch Nehemia aus der Guten Nachricht. Bericht von Nehemia ben Hachania im 20. Regierungsjahr des Artaxes hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Im Dezember kam Hanai, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war. Und ich erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer um Jerusalem ist immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gnade halten. Hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners und sieh mich freundlich an. Tag und Nacht bete ich zu dir für die Menschen Israels, für deine Diener. Und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich, auch die von meiner Familie und von mir. Wir haben uns schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an dem Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Sie sind ja deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht und durch die starke Hand befreit hast. Ach, Jahwe, erhöre mein Gebet und das Flehen deines Dieners, der Diener, der ehrfürchtig dienen will. Lass es mir, deinem Diener, noch heute gelingen, dass es bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Das ist eine Geschichte, die hat mich doch sehr angerührt, weil diese Geschichte Nehemia gehört eigentlich zusammen mit dem Buch Esra. Und bis vor einigen Jahrhunderten waren die beiden Bücher in der Bibel gar nicht getrennt, die gehörten zusammen. Da waren drei Männer in Israel, die aufgestanden sind und das Volk Israel wieder zurückführen wollten. Das war erst der Serubabel, der hat vom König die Erlaubnis bekommen, 50.000 Mann nach Jerusalem zu ziehen und hat dort versucht, die Stadt aufzubauen. Dann kamen die Feinde und haben alles wieder im Keim erstickt. Dann kam der Esra. Der Esra war ein Schriftgelehrter. Der hat das Volk angeleitet, den Tempel wieder aufzubauen. Und dann war der Tempel aufgebaut. Und dann gab es aber auch alte Juden, die gesagt haben, der Tempel, der jetzt da steht, ist ja viel hässlicher als der Tempel, der da vorher stand. Und dann ist wieder alles den Bach runtergegangen. Und der dritte, der dann von Gott berufen wurde, war der Nehemia. Und ich habe ja dieses Thema genannt, entschlossen handeln. Jetzt müssen wir wissen, dass der als Mundschenk des Königs eigentlich ein Leibeigener des Königs war. Und er konnte ja gar nicht so handeln, wie er sich das vorgestellt hat, sondern er war abhängig von der Gnade seines Königs. Und er war am Boden zerstört, wie wir gelesen haben, er hat tagelang geweint. Es war wahrscheinlich ein Heimweh, das er hatte, dass er wieder nach Jerusalem zurück wollte. Und er konnte ja nicht so richtig jetzt zum König gehen und sagen, ich brauche Geld, helf mir, sondern er hat das ganz anders gemacht. Er hat sich hingesetzt und hat gebetet. Und ich lerne aus diesem Text, dass wenn Krisen auf einen einströmen, dass man eigentlich schon entschlossen beten soll. Dass man entschlossen sich hinsetzt und zu Gott betet. Und was mir hier auffällt, ist, wie er dieses Gebet beginnt. Und zwar, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, fängt er an. Das ist sehr ähnlich dem Vater Unser. Da steht ja auch Vater Unser, der du im Himmel bist. Da steht auch hier jetzt, ach Jahwe, du Gott des Himmels. Er ruft erstmal den Namen Gottes an und erkennt seine Macht an, seine Größe. Er nähert sich Gott, wie wir das auch im Neuen Testament lernen, indem wir die Autorität Gottes anerkennen. Und dann setzt er sich hin und betet weiter. Und er fängt nicht an, direkt seine Bitte auszusprechen, sondern er fängt an und reflektiert seine Situation. Er ist schuldig vor Gott. Das ganze Volk Israel ist schuldig vor Gott. Sie sind in diese Lage gekommen. Sie sind verbannt, weil sie Gott verlassen haben. Und deswegen stehen sie da. Und der Nehemia ist eigentlich ein Mann, der wahrscheinlich diese Wegführung aus Israel gar nicht erlebt hat. Der ist eigentlich unschuldig. Und trotzdem nimmt er diese Schuld auf sich und bittet stellvertretend für die Schuld des Volkes. Aber er kennt auch, dass er selber auch schuldig ist. Wir selber haben immer Schuld auch. Wir können Gott nie begegnen auf gleicher Ebene. Wir sind immer Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Und das erkennt er an. Und er bittet um Vergebung. Und erst dann kommt er mit der Bitte. Und er formuliert das meines Erachtens sehr, ja, sehr diplomatisch, weil er Gott daran erinnert, an seine Verheißungen. Er sagt, ja, du hast uns ja versprochen, wenn wir wieder zu dir zurückkehren, dann wirst du uns auch segnen. Und da erinnert er dran, und das ist, Mose macht das ja auch oft. Mose kommt auch mit seinen Bitten zu Gott, als Gott Israel vernichten möchte und sagt, du hast doch versprochen, dass du zum deinem Volk halten wirst. Und wir dürfen Gott auch manchmal an seine Zusagen erinnern. Es kommt immer darauf an, in welcher Haltung man ihm begegnet. Und dann denke ich, dass er auch gefastet hat. Er hat sich voll konzentriert darauf, Gott zu begegnen, und Gott erhört Gebet. Das erleben wir hier noch nicht im ersten Kapitel, aber ich finde es wirklich beeindruckend, wie Nehemia von dieser Botschaft, die ihn bis ins Mark erschüttert hat, wirklich nicht deprimieren lässt, sondern einen Ausweg sucht. Natürlich ist er traurig, natürlich setzt er sich hin und weint, natürlich fastet er und betet er, aber er sucht die Nähe Gottes. Und das ist eigentlich das, dieses Rezept, was da in diesem Text liegt, dass man in Krisen nicht wegrennt vor Gott, nicht sauer ist auf Gott, sondern seine Nähe sucht und versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Und das ist halt das Gebet. Und in Nehemia 2 lesen wir dann, wie es ihm gelingt, oder wie Gott diese Situation vorbereitet, wie Gott dieses Gebet des Nehemias, was ja lange gedauert hat, den Besuch von seinem Bruder, der war im Dezember, und als er endlich mit dem König sprechen konnte, war April. Also es ist nicht mal so, dass wenn man betet, vielleicht, dass man eine Nacht betet oder eine Woche betet. Manchmal braucht man richtig lange Geduld. Aber meine Erfahrung ist auch, wenn man betet, ändert sich auch die Haltung in einem. Der Blickwinkel, den man vorher hatte, der verändert sich. Und man ist in der Nähe Gottes. Man hat vielleicht auch Tage, wo man denkt, es passiert nichts. Man hat andere Tage, wo man denkt, jetzt sehe ich irgendwie mehr Licht. Aber diese Ausdauer ist mir auch aufgefallen, ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Gebet, dass wir dranbleiben an unseren Anliegen. Das, was wir auf dem Herzen haben, dass die Gemeinde weiter wachsen soll, dass wir diese Krise mit Corona überwinden, dass wir all diese Dinge, die uns im Moment belasten oder persönliche Dinge, dass wir das vor Gott bringen. Und wir dürfen wissen, Gott lässt uns nicht alleine und Gott hat einen Plan. Und Gott hatte schon diesen Plan. Das hat er ja im Jeremia und Jesaja auch gesagt, dass er dann das Volk irgendwann wieder zurückführen möchte. Und darauf beruft sich der Nehemia jetzt. Und im Dezember hat er angefangen zu beten. Im April ist er wieder bei seinem täglichen Werk und vielleicht hat er an diesem Tag wieder die Hoffnung verloren. Keine Ahnung, er wirkt auf jeden Fall sehr traurig. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht sehr sinnvoll war, in der Gegenwart des Königs traurig zu sein. Denn der König war ja schließlich die Person, die alle Macht hatte. Und vielleicht hat er gar nicht gerne gesehen, wenn Leute um ihn herum traurig waren. Er wollte lieber wahrscheinlich Leute sehen, die ihn ermuntern, die ihn verehren. Und an diesem Tag war der Nehemia so traurig. Und der König merkt ihm das an. Und dann sagt er zu ihm, bist du krank? Nein, mich belastet etwas anderes, sagt dann Nehemia. Und die Königin sitzt auch noch dabei. Und dann bringt er sein Anliegen vor. Und wenn wir das weiterlesen, dann bekommt der Nehemia Ressourcen zur Verfügung gestellt, um nach Jerusalem zu gehen und dort die Stadt aufzubauen, mit denen er wahrscheinlich gar nicht so gerechnet hat. Und ich bin wirklich sehr positiv überrascht und freue mich darüber, dass Gott Gebet erhört. Und wie oft hören wir Gebet? Wie oft erhören wir Gebet auch in unserem Alltag? Irgendwas bedrückt uns, irgendwie denkt man, es geht nicht mehr weiter, irgendwie klappt vielleicht auch manches nicht. Manche Tage sind auch einfach zum Verzweifeln. Und wenn man dann in längerer Sicht sich rumdreht, sieht man, dass Gott einem geholfen hat, dass Gott einem Erhörung gegeben hat, dass es wirklich Sinn macht zu beten. Und ich möchte euch weiterhin Mut machen. Ich denke, viele von euch beten ja auch und haben viel Erfahrung damit gemacht. Nur dieser Nehemia ist ja nochmal ein Beispiel, wie wichtig es ist, vor Gott auch ehrlich zu sein und auch seine Schuld zu bekennen. Wenn man Probleme hat in seinem Leben und vielleicht auch die Mauern in seinem Leben Risse haben, ist es wichtig, auch seine Schuld zu bekennen und damit anzufangen, vor Gott demütig zu treten und zu sagen, Herr, ich bin schuldig, aber vergib mir. Und Gott wird sich dazu stellen und wird euch wieder auf weites Land stellen. Heute war dieser Vers 23 in meiner Bibel, der letzte Vers, und ich werde seinem Haus meines Herrn auf immer. Wir werden nie im Dunkeln enden, wir werden immer ins Licht gehen, weil Gott am Ende des Weges steht. Und das hat auch das Volk Israel erlebt damals, dass sie wieder zurückgehen durften. Sie durften die Stadt aufbauen. Natürlich gab es auch da wieder Probleme, ganz klar. Aber die Perspektive war eine positive. Und ich möchte euch einfach ermutigen, selbst wenn es euch im Moment nicht so gut geht, wenn ihr vielleicht Probleme habt, wenn ihr denkt, wie soll das nur alles enden, wendet euch an unseren Herrn, an den Gott des Himmels, an den Vater unser, der uns gibt, was wir brauchen, der uns unsere Schuld vergibt und der immer wieder eine neue Perspektive gibt. Ich freue mich darüber, dass ich das so erleben darf und wenn das jemand von euch erlebt, kann das der Gemeinde auch gerne mitteilen. Amen.